Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 148. Mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße euch zu einer Ausgabe, wo es mal wieder um Technik und Community gehen soll. Ein Blick in die Landschaft, und zwar in eine ganz spezifische Landschaft, nämlich die Welt der Apachen. Die Apache Webserver ist sicherlich vielen bekannt. Weniger ist bekannt, dass eigentlich hinter diesem Begriff noch sich sehr viel mehr versteckt. Und genau darüber möchte ich heute reden. Und zwar gleich mit zwei Gästen. Erik Able, hallo.
Hallo.
Und mit Oswald, also known as Kai Seidler, hallo.
Hallo.
Wir hatten ja schon mal die Ehre, haben wir gerade nachgeschlagen hier. Das war Chaos Radio 55, das ist schon lange her.
Oh je.
Fast 10 Jahre.
Oh, wir sind alt geworden.
Ja, aber du bist dem Chat-Thema nicht so treu geblieben.
Nee, das war damals, 10 Jahre her. Ich hatte damals schon 10 Jahre den Chat-Server hier in Berlin an der FU betrieben und gemanagt. Und nach 10 Jahren hat's gereicht dann irgendwann. Und ich habe mich dann um andere Dinge gekümmert, unter anderem um den Apache-Webserver. Und deswegen bin ich heute Abend auch hier.
Mhm. Und du, Erik, du bist so als freifließender Berater unterwegs, oder?
Ganz genau, ja. Ich berate Unternehmen in allen Fragen rund um Internettechnologien, inklusive Apache natürlich.
Und ist das eigentlich auch dein Modell, oder bist du mehr ein Community?
Eigentlich sind es die ganzen Apache-Geschichten, die ich zurzeit mache, wirklich private Sachen. Also das mache ich aus privatem Interesse an der Technik, mit denen ich mich auch im professionellen Bereich beschäftige. Aber Apache Friends ist wirklich eine private Sache, wo ich sage, hier versuche ich mein Wissen, was ich professionell erworben habe, auch Einsteigern zur Verfügung zu stellen und Einsteigern zu helfen.
Mhm.
Das ist in dem Fall eine ganz freie und ehrenamtliche Arbeit, die ich da mache.
Ja, womit das erste Stichwort genannt wäre, Apache Friends. Was ist denn das genau?
Apache Friends ist eine kleine Organisation, die ich vor 8 Jahren etwa gegründet habe mit einem alten Freund von mir, Kai Vogelgesang. Und wir hatten damals, 2001 war das, glaube ich, zusammen ein Buch geschrieben, Apache für Dummies, diese schönen schwarz-gelben Bücher. Und
diese dicken.
Diese dicken und auch dünne Bücher, ja.
War das dick oder dünn?
Das war mittel.
Mittel?
Mittel, ich weiß nicht mehr, 200-300 Seiten war es.
Ist das dick, okay, oder ist das dünn? Also gibt schon ein paar Fragen.
Ja. Und beim Schreiben dieses Buches haben wir festgestellt, dass sehr, sehr viel, wenn du so ein Buch schreibst wie Apache für Dummies, dass du dich sehr, sehr viel damit beschäftigst, wie installiere ich den Apache, wie kompiliere ich den Apache, wie kriege ich den Apache zum Laufen, was aber eigentlich gar nicht die Fragen sind, die wir in dem Buch großartig besprechen wollten, sondern eher, was kann ich hinterher mit dem Apache machen, wie kann ich den Apache konfigurieren und den Apache als Werkzeug einzusetzen. Und da sind wir eben beim Schreiben dieses Buches auf die Idee gekommen, eine Software zu machen. Und die Software heißt XAMPP. Und diese Software erleichtert es Einsteigern, in diese Welt des Apaches einzutauchen. In der Form, dass es einfach gemacht wird, Apache und verwandte Technologien, kommen wir vielleicht noch zu, einfach zu installieren, um sie dann tatsächlich zu nutzen. Also es geht nicht darum, bei XAMPP oder bei Apache Friends zu sehen, wie komme ich hin, einen Apache-Webserver zu haben, sondern der Apache-Webserver ist schon da und wie gehe ich mit diesem Webserver um.
Mhm.
Und da ist Apache Friends und Apache Friends XAMPP unsere Art und Weise, Leuten zu helfen, in diese Welt zu kommen, diese Hürde des Installierens dieser Software möglichst gering zu halten und so einfach diese komplizierten Techniken zu nutzen. Und das ist das, was wir mit Apache Friends und Apache Friends XAMPP machen.
XAMPP ist eben eine. Was heißt denn XAMPP? Das ist doch bestimmt wieder so eine lustige Abkürzung.
XAMPP ist eine lustige Abkürzung, also spielt mit der Abkürzung AMP, also Apache MySQL und PHP oder Apache MySQL und Perl. Und XAMPP ist, das X steht für das Betriebssystem in dem Fall. Und es ist eben diese Kombination aus Apache, MySQL, PHP und Perl für verschiedene Betriebssysteme, für Windows, für Linux, für Mac OS X und für Solaris in diesem
Fall. Also X steht sozusagen für alles.
Genau,
das ist der Platzhalter. Nicht für Unix, weil es auf X endet, sondern
Windows darf auch mitspielen. In diesem Fall nicht, richtig, genau.
Okay, Das heißt, im Prinzip ist das Ganze so eine Community-Initiative, um quasi mangelhaftes Wissen, um die ganze Plattform als solche zu bearbeiten.
Richtig. So sagen. Ja, das kann man gut
sagen. Und wie stellt sich das dann so konkret dar? Ich meine, habt ihr da irgendwie jetzt so ein Callcenter zu Hause in der Küche eingerichtet? Und
also der größte Part ist einmal diese Software.
Oswald, wie kann ich Ihnen helfen?
Oh Gottes Willen, ja. Ich habe auch meine. In Deutschland ist man ja verpflichtet, seine Telefonnummer im Impressum anzugeben. Mhm. Und da kommen schon manchmal ganz lustige Anrufe an dann tatsächlich. Nein, ernsthaft. Das eine Große, was wir machen, ist einfach das Anbieten dieser Software überhaupt. Erstmal diese Software zu haben, dass die Leute diese Technologien einfach nutzen können. Und das Zweite, was wir machen, ist dann auch noch ein Forum betreiben dafür. Und in dem Forum können wir dann diese Fragen beantworten.
Wo läuft das Ganze?
ApacheFriends.org. Mhm.
Und das wendet sich jetzt sozusagen an jeden, der irgendwie ein Problem hat?
Das wendet sich hauptsächlich an Einsteiger.
Okay. Das heißt, hier geht's wirklich darum, die Leute überhaupt erstmal dahin zu bringen, irgendwas zu publizieren.
Richtig, genau, genau.
Und was, ich meine, wer kommt denn so dann auch auf euch zu? Ich meine, das Ganze ist ja sehr breit angelegt. Das gibt's dann hier irgendwie in x Sprachen und pipapo.
Es sind, ursprünglich hatten wir gedacht, eigentlich eher Entwickler anzusprechen, dass wir gesagt haben, wir wollen Entwicklern helfen, in diese Welt zu kommen oder Programmierern, professionellen Programmierern. Was sich gezeigt hat, ist, dass es dann aber gar nicht mal unbedingt wirklich diese Entwickler waren, die wir damit angesprochen haben, sondern ich würde mal fast sagen, der größte Teil dürfen tatsächlich Grafiker oder Designer sein, die Software nutzen, um auf einem lokalen Rechner Webseiten zu entwickeln, mehr von einem grafischen Aspekt aus und dann vielleicht noch anzufangen, aus Grafikersicht Sachen zu entwickeln, also zum Beispiel PHP zu programmieren, um da ein bisschen Leben reinzubringen in die ganze Geschichte. Mhm. Und das ist mittlerweile unsere größere Zielgruppe eigentlich. Also gar nicht mehr der Entwickler, sondern tatsächlich der Grafiker oder der wirklich auch Einsteiger in Programmieren.
Also schon eigentlich Entwickler, bloß nicht jetzt die etablierten Entwickler, sondern halt so, na gut, ich meine, wenn es ich eh für Einsteiger, ist wahrscheinlich nur eine andere Einsteigergruppe, als ihr dachtet.
Richtig,
so,
ja? Genau, ja. Und dementsprechend haben diese Leute natürlich auch andere Probleme. Da geht es dann auch oft einfach wirklich tatsächlich noch ums Entwickeln, also wie programmiere ich überhaupt. Mhm. Worum wir uns dann aber in dem Fall dann nicht mehr beschäftigen. Also wir versuchen schon tatsächlich zu fokussieren auf Probleme beim Apache, wie mache ich bestimmte Sachen mit dem Apache-Webserver oder wie löse ich bestimmte Sachen in den Programmiersprachen, sei es dann eben Perl oder sei es PHP. Oder wie verbinde ich jetzt den Apache mit einem Java-Application-Server zum Beispiel. Das sind dann auch noch Bereiche, die wir haben. Aber sobald es dann darüber hinausgeht, sind wir eigentlich schon in Anführungszeichen nicht mehr zuständig.
Was macht man denn da so für Entdeckungen? Ich meine, Open-Source-Software wird ja eigentlich immer so ein bisschen als der Segen angesehen für die Gemeinde, ganz klar. Man kriegt da erstmal was kostenlos, das kann dann auch eine ganze Menge. Andererseits ist es auch nicht unbedingt jetzt für besondere Benutzerfreundlichkeit bekannt. Ich meine, so ein komplexes Gebilde wie ein Webserver plus eine Datenbank plus Administrationstool, Programmiersprache etc., das ist ja schon eigentlich eine relativ komplexe Geschichte. Macht ihr denn die Erfahrung, dass das eigentlich, dass man immer wieder so bei A anfangen muss oder gibt es da draußen irgendwie ein wachsendes Verständnis und wirkt sich das irgendwie auch wieder auf die Software aus?
Genau das ist, wo XAMPP ansetzt. Du hast gesagt, es ist ein komplexes Gebilde und es ist tatsächlich auch ein komplexes Gebilde. Und wenn jemand versucht, diese ganzen Sachen wie Apache, MySQL, PHP und Perl oder sonst noch irgendwelchen anderen Tools zu installieren, ist es ein Ding, was ein Profi vielleicht innerhalb von einem Tag oder wenigen Stunden schafft. Ein Anfänger braucht da Wochen für und selbst dann ist er nicht unbedingt erfolgreich damit. Das heißt, es ist wirklich schwierig, solche Installationen zu machen. Und mit XAMPP ist es eben sehr, sehr einfach. Im Falle zum Beispiel der Windows-Version, die gibt es als ZIP-Archiv. Das ZIP-Archiv lade ich runter, packe es aus und starte die Software. Ich muss sie nicht mehr installieren. Es gibt auch einen Installer, mit dem ich dann arbeiten kann, aber im Prinzip funktioniert es auch mit einem einfachen ZIP-Archiv und das ist natürlich sehr, sehr einfach. Und damit kommen dann eben auch Einsteiger ohne wirkliche Hürden in die Lage, diese Technologien zu nutzen. Das heißt, da gibt es schon mal keine Probleme mehr mit. Der Apache läuft, die MySQL-Datenbank läuft, PHP funktioniert, Perl auch oder PHP im Admin. Das alles funktioniert sofort, da kann es kein Problem mehr geben. Und jetzt kann ich mich als Nutzer dieser Software darum kümmern, meine tatsächliche Arbeit zu machen. Sei es eben das Gestalten von Webseiten oder sei es das Programmieren von Websites. was auch immer ich machen möchte. Darum kann ich mich jetzt kümmern.
Mhm.
Und das ist das, was wir mit XAMPP machen, eben um das, was du eben auch schon gerade angesprochen hast, diesen komplizierten Charakter von Open Source ein bisschen zu dämpfen. Das heißt, es muss nicht kompliziert sein. Es ist meistens kompliziert, weil es meistens Techniker sind, die diese Software erstellen. Und der Techniker hat nicht unbedingt den Endanwender im Blick. Und das haben wir eben versucht, mit XAMPP jetzt oder seit knapp 8 Jahren jetzt zu entschärfen und es tatsächlich dem Benutzer auch einfacher zu machen, Open Source Software zu verwenden. Und einfacher geht's nicht mehr, als wir es jetzt haben.
Der Apache Web Server ist ja jetzt keine brandneue Technologie, sondern ist irgendwie schon lange da. Ist, glaube ich, auch immer noch der mit Abstand am weitesten verbreitete Webserver im Netz. Das heißt so ganz...
Ich glaube, den Apache gibt's jetzt seit 15 Jahren vielleicht?
Ja, ursprünglich seit 15 Jahren, seit 94, 95.
So in der Größenordnung, ja. Ja.
Oh, war ja.
Das ist schon, ja, ich weiß, als ich angefangen...
Das ist echt abgehangene Software, ne?
Als ich aber angefangen habe, war es der NCSA-HTTP, den
noch. Genau, ne? Ja. Der wurde ursprünglich 94 von der Apache Group damals noch übernommen und dann eben zum Apache Webserver weiterentwickelt bis heute.
Mhm. Und irgendwie ist er nicht weit gekommen. Ich meine, wir sind jetzt immer noch bei Version 2.
Da sieht man mal, was gute Software ist, ne?
Ja, was meinst du, wofür ist das jetzt... Also wie muss man den Apache Web Server nehmen? Ich meine, da gibt's ja verschiedenste Lager. Ja, manche denken halt, das ist halt irgendwie einfach so ein großer Tanker. Der kann zwar irgendwie alles, aber ist dann irgendwie in den kritischen Fällen irgendwie nicht schnell genug. Oder andere meinen, der kann zwar viel, aber ist dann auch wieder so kompliziert in den Griff zu kriegen. Was sind so deine Erfahrungen?
Also ich schätze den Apache Web Server eigentlich als er ist vielleicht nicht der schlankeste auf der Welt. Aber er ist eigentlich eine gute Mischung aus Funktion und trotzdem noch Performance. Also er ist kein Mammut, er ist auch kein Spatz sicherlich. Aber er hat es so geschafft, trotzdem, trotz all der ganzen Funktionen, die er hat, trotzdem noch relativ schlank zu bleiben.
Also ein klassisches Arbeitspferd, könnte man sagen. Ja.
Er ist ein Arbeitspferd, ja. Das ist sehr schön gesagt. Nee, es ist, also ich...
Was muss man denn wissen über den Apache-Server? Ich meine, gibt's irgendwie, du bist ja sozusagen an der Stelle, wo die Leute irgendwie mit ihren ersten Fragezeichen ankommen. Ist mal so schwierig bei jetzt so einer Technologie, die schon so lange da ist, dass man eigentlich davon ausgeht, dass sie sowieso jeder kennt, da irgendwie jetzt noch reinzufragen mit, was ist es denn? Ich meine, gibt's denn, was siehst du denn an deiner was ist denn an deiner Stelle ein besonders erfolgreiches Konzept von dem Apache Web Server, was jetzt auch dazu beigetragen hat, dass es so populär ist, oder ist es einfach nur deshalb so populär, weil es keinem anderen gelungen ist, irgendwie noch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen im gleichen Maße?
Nee, es gibt ja schon Konkurrenzprodukte. Ich glaube, dass das Geheimnis beim Apache oder des Erfolges des Apaches ist A, dass er sehr stabil ist, stabil, einfach im Betrieb stabil ist. Deshalb, ich habe es noch nie erlebt, dass mir ein Apache von sich aus abgeraucht ist. Das Ding, das läuft einfach. Zweitens haben die Entwickler des Apaches geschafft, auch über diese vielen, vielen Jahre von der Konfigurationsdatei relativ stabil zu bleiben. Das heißt, die Configs, die ich verwende, kann ich so weiterverwenden, zumindest über die letzten, ich sag mal fast 10, 15 Jahre kann ich die gleiche Konfiguration verwenden, ohne da groß migrieren zu müssen. Wenn ich ein Update des Apache Web Servers mache auf einen Server, habe ich eigentlich keine Angst, dass mir irgendwas um die Ohren fliegt. Diese Stabilität ist einfach da und auch diese konstante Stabilität über die vielen, vielen Jahre ist da. Und es gibt nicht alle 3 Wochen eine neue Version. Ich bin nicht gezwungen, dauernd upzugraden. Zum Beispiel, was man PHP vorwerfen könnte, wenn man es wollte. Bei PHP kommen dauernd neue Versionen raus. Ich muss dauernd PHP upgraden. Dauernd, ich übertreibe mit dauernd vielleicht. Dauernd ist es nicht mehr abwärtskompatibel. Ich muss meine Applikationen anfassen. Ich muss irgendwas ändern. Jedes Mal, wenn ich PHP auf eine neue Major Release upgrade, kann es sein, dass etwas nicht mehr funktioniert. Und das ist beim Apache nie passiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, eine gewisse Stabilität.
Ein Fels in der Brandung.
Ja, wunderbar.
Naja, hinzu kommt natürlich auch, dass er eigentlich überall in jedem Hosting-Environment zur Verfügung steht. Er ist seit Jahren absoluter Standard und du hast ihn halt überall, ja, sei es mitgeliefert bei den meisten Linux-Distributionen oder auch bei Mac OS X bis hin zu den professionellen Hosting-Environments, die natürlich alle Apache und die Standardkonfiguration anbieten dann.
Aber ist denn dann der Apache überhaupt für die Zukunft gerüstet? Es gibt ja jetzt zunehmend, ich meine, im Web ändern sich die Modelle. Ja, es geht hin zu intelligenteren Clients. JavaScript spielt da eine große Rolle. Viel der Logik wird in den Client verlagert und es geht ja. Früher war das halt immer so, naja, der Webserver, der hat die großen Dateien und der kleine, schlanke Webbrowser kommt an und der holt die sich und dann wird die dann niemals so ausgeliefert. Ja, und das ist dann immer so eine Anfrage, der man sich auch ein bisschen Zeit lassen kann, weil der Rest geschieht im Prinzip danach. Und jetzt haben wir aber eigentlich halt sehr viel leichtgewichtigeres Web in zunehmendem Maße, wo kleinste Nachrichten hin und her fliegen, wo man auch das Problem hat, dass man unter Umständen, ja, was heißt unter Umständen, eigentlich schon fast immer gezwungen ist, mal eben zu skalieren, ja, da ist man dann halt irgendwie auf Slashdot, naja gut, Slashdot spielt die Rolle nicht mehr ganz so, was weiß ich, irgendein Twitter-König wirft die eigene Webseite durch die Gegend, ja, dann ist halt die Kiste in den Knien, ja, das mag jetzt nicht unbedingt immer nur am Webserver liegen, das will ich damit gar nicht sagen, da spielen noch ganz andere Sachen rein, Bandbreite und pipapo, oder weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
So, reagiert denn eigentlich das Apache-Projekt an der Stelle da, oder ist es eher so eine konservative Stellung, dass man sagt, das wollen wir gar nicht abdecken, sondern wir bleiben einfach hier bei unserem Grundschema?
Das, was ich gerade gesagt habe, deutet ja erstmal auf was sehr Konservatives hin, und das wäre auch in diesem Fall mein Eindruck, dass es da keine Versuche gibt, da gefällig zu sein oder in die Richtung zu gehen. Ich weiß auch nicht, ob das, ob man da großartig an der Technik irgendwas ändern müsste, weil der Apache ist, so wie er ist, ein Webserver, und ob er nun große Dateien oder kleine Dateien, ob er viele Requests oder wenig Requests hat, spielt dem Apache, glaube ich, keine Rolle. Es gibt natürlich so solche Sachen, wie dass man sagt, okay, ein Lighty zum Beispiel ist schneller als ein Apache, wenn es um statische Daten geht. Das ist richtig, weil ich, wenn ich einen Webserver habe, der wirklich darauf ausgelegt ist, statische Daten zu dem Benutzer zu servieren, dann kann der das natürlich besser als so ein in Anführungszeichen Application-Server, wie es der Apache mittlerweile ist. Aber dadurch, dass der Apache auf der anderen Seite auch modular aufgebaut ist, kann ich auch sehr, sehr viele Module, die im Apache sind, die auch rausschmeißen und ihn auf das reduzieren, was ich tatsächlich brauche. Und dann habe ich trotzdem noch einen sehr, sehr schnellen Webserver laufen. Und den Schritt zum Lighty an der Stelle zu gehen, muss ich nicht unbedingt machen. Mhm. Also den muss ich vielleicht machen, wenn ich große Websites habe.
Podcast zum Beispiel.
Erfolgreiche Podcasts.
Ja, ja, das, also ich verwende ja den Lighty und bin ganz froh, dass ich das tue. Das ist für die Art Nachfrage, die ich hier erzeuge, definitiv ein Segen.
Es sind auch eben statische Daten, die du da
klar
hast. Ne?
Klar. Ja, ja, jetzt haben wir ja schon die Geschichte kurz angekratzt. Was war das? 94? Echt? So lange ist das schon her? Das ist ja, wirklich, also Apache ist ja wirklich eines der allerersten Tiere überhaupt des Webs, kann man sagen.
Ja, ja.
Also ich meine, klar, ohne einen Webserver kein Web, so von daher ist das ja irgendwie auch selbstverständlich. Aber nicht selbstverständlich ist, dass jetzt, sagen wir mal, sich so eine Codebasis auch aus der Zeit in die Gegenwart rettet. Wenn man sich mal anschaut, wie das auf der Browserseite gelaufen ist, da ist ja kein Stein mehr auf dem anderen. Ja, das ist mehrfach nun, Gott sei Dank, muss man auch sagen, mehrfach komplett neu angegangen worden, mindestens zwei oder drei Mal, je nachdem, wie man das sieht. Und das ist ja auch extrem wichtig. Ja.
Ich weiß nicht, beim Internet Explorer, wie der alt ja die Codebasis noch ist.
Ja gut, aber ich würde auch schon Internet Explorer als den zweiten Ansatz zählen, ja. Und okay, auch die, denke ich mal, sind jetzt zum dritten Ansatz gezwungen, unsere Entwicklungen wie WebKit, Chrome etc., auch Firefox und so weiter. Also da ist definitiv was passiert und da ist auch definitiv zu bestimmten Zeitpunkten eine größere Heuladung mal an Code über Bord geschmissen
worden.
Auf
alle Fälle, ja.
Ich habe jetzt zwar keinen Einblick, wie das beim Apache Webserver gelaufen ist, aber du sagst ja auch schon, das Ding ist sich irgendwie in gewisser Hinsicht treu und das ist dann halt auch Vor- und Nachteil in einem. So, aber jetzt steckt da ja noch ein bisschen mehr dahinter. So, mit dem Namen Apache verbindet man mehr, also primär natürlich diesen Webserver, aber eben nicht nur. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger, aber ich weiß, es gibt da auch noch mehr. Vor allem gibt es die Apache Foundation.
Genau.
Erik, das ist ja dein Ding. Wann ist die denn zustande gekommen?
Und also wir hatten warum schon gesagt, ja, vor 15 Jahren wurde der Webserver ursprünglich von dem National Center for Supercomputing in Amerika entwickelt und wurde dann allerdings auf Halde gelegt und eine Gruppe an findigen Administratoren hat sich eben zusammengetan, die Apache Group gegründet und die Sourcen dieses Webservers weitergepflegt. Daraus ist dann 99 die Apache Software Foundation entstanden. Das ist nichts anderes wie im deutschen Sinne eine gemeinnützige Organisation, ein gemeinnütziger Verein, der sich eben verschrieben hat, sich um diese Software ursprünglich zu kümmern und gleichzeitig eben auch weitere Projekte, die sich im Web-Umfeld bewegen, ein Zuhause zu bieten und einfache Möglichkeiten des Project-Hostings eben zu bieten. Das heißt Mailinglisten, Bug-Tracker, Web-Server-Space, Download-Möglichkeiten und so weiter zur Verfügung zu stellen. Das Ganze kommt eben aus der Zeit, als es auch noch kein SearchForge oder GitHub wie heutzutage gab, wo Probleme ja immer darauf angewiesen waren, sich ihre eigene Infrastruktur selbst zu schaffen. Und das wollte die Apache Software Foundation einfach zur Verfügung stellen. Ja.
Hm. Das heißt, es fing an mit dem Webserver.
Genau, es fing an mit dem Webserver.
Aber es machte da ja nicht Halt.
Genau. Über die Jahre sind dann mittlerweile über 75 verschiedene Projekte zusammengekommen. Einige aus der Java-Welt, einige aus der XML-Welt, viele Perl-Projekte, aber auch verschiedenste andere Sprachen, eben gerade der Webserver in C, aber auch Python und ja, ganz neue in Erlang geschriebene Projekte. Also die Apache Software Foundation ist dort nicht auf Technologien festgelegt. Solange es im Web-Umfeld sich befindet, sind wir offen für alle Projekte und alle Technologien.
Aber nicht alle im Sinne von beliebig viele, sondern es findet da schon eine Auswahl statt.
Ja, es findet natürlich eine Auswahl statt. Das Interessante an der Apache Software Foundation ist, wir bieten eben nicht nur ein anonymes Project Hosting, sondern eben auch rechtliche Grundlagen drumherum, schützen damit zum Beispiel die Entwickler, die Communities vor rechtlichen Streitereien, was man in der heutigen Zeit immer wieder mit Patenten sieht.
Bezieht sich das jetzt im Wesentlichen auf die Lizenz oder geht das noch darüber hinaus?
Das geht auch darüber hinaus.
Also die Apache-Lizenz ist ja eine dieser BSD-artigen Lizenzen, genau, wie du schon gesagt, also eine der freiesten in dem Sinne, dass sie
alles mit dem Code erlaubt.
Genau, dass man halt alles damit machen kann, sogar Geld damit verdienen und sogar den Code nicht weitergeben. Ja, das ist ja diese alte Debatte mit, was ist denn jetzt freier? Ja, aber gut, lassen wir das mal außen vor. Tatsache ist, die Apache-Lizenz kommt eben aus diesem BSD-Lager. So, und ist das eigentlich Pflicht, dass alle Projekte im Apache-Projekt diese Lizenz verwenden?
Das ist definitive Pflicht, ja.
Okay.
Das ist eine der Grundlagen der Apache-Software.
Das heißt, ich weiß, ich lade mir Apache-Software runter, dann ist das auch Apache-Lizenz.
Genau, ja.
Gut. Das heißt, man hat generell vor allem Firmen gegenüber eigentlich eine ganz andere Position als jetzt die Free Software Foundation.
Genau, die haben natürlich mit ihrer LGPL oder GPL ganz andere Ideen oder Visionen verfolgt wie die Apache Software Foundation.
Mhm.
Aber eben, es kann sich jeder sicher sein, sobald man Apache runterlädt, ist das auch definitiv die Apache-Lizenz und dort gibt es keine Klauseln, die irgendein Projekt extra hätte in diesem Sinne.
Ja.
Das wären dann wirklich andere Downloads, die woanders her als Module hinzukommen. Ja.
Und dann gibt es halt so eine Batterie von Lawyern, die sich da sozusagen um die Probleme kümmern. Ich meine, welche Probleme tauchen denn da auf?
Na gut, es gibt keine Batterie von Lawyern. Es gibt einen einzelnen Lawyer, Rechtsanwalt, der uns pro bono aushilft, sprich kostenlos uns zur Verfügung steht.
Mhm.
Und der hilft uns eben bei ganz allgemeinen Fragen. Teilweise handelt es sich alleine um Trademark-Verletzungen, sprich, dass Logos in missbräuchlicher Manier auf anderen Webseiten verwendet werden, um eben einfach Werbung zu schalten und damit Geld zu verdienen.
Also wenn jetzt sozusagen andere quasi Apache-Kram nehmen oder was?
Ja, genau, okay. Zum Beispiel.
Also Selbstverteidigung.
Ja.
Ich habe es jetzt eher so verstanden, dass es eher um die rechtliche Beratung geht, wenn es jetzt, keine Ahnung, was für Probleme, deswegen frage ich ja.
Nein.
So Lizenzierungsfragen.
Darum kümmern wir uns eigentlich weniger. Das geht lediglich darum, die Projekte an sich selbst vor Problemen in der Außenwelt zu schützen.
Mhm.
Nehmen wir an, ein Unternehmen hält Patente und ein Apache-Projekt implementiert Methoden, die diese Patente verletzen würden, wären dann nicht die einzelnen Entwickler dafür haftbar zu machen, sondern die Apache Software Foundation. Sie schützt somit die einzelnen Entwickler vor solchen Problemen.
Mhm. Ist das schon in der Lizenz dann quasi abgebildet?
Das ist in der Lizenz abgebildet, dass
der
Ansprechpartner in dem Sinne nicht der Einzelentwickler ist, sondern die Apache Software Foundation als Gesamtes.
Das heißt, es gibt schon aber auch nochmal eine spezielle Apache Foundation Lizenz, weil ich kann doch auch die Apache Lizenz auf andere Projekte machen, ohne dass ich jetzt an diesen ganzen
Aber in dem Sinne muss man ja natürlich den Namen des Urhebers ändern. Die Apache Lizenz ist ja sehr, sehr
Variabel
gehalten.
Ach so, also sprich,
da steht dann nicht der Name des jeweiligen.
Das heißt, für die bei der ASF gehosteten Projekte steht da drin, die Apache Foundation ist sozusagen hier der Copyright-Holder und wenn ihr irgendwie genau. was wollt, dann müsst ihr schon mit uns reden. So, ja. Und das mal die Programmierer in Frieden.
Genau, ja.
Ah ja.
Das ist natürlich ein wesentlicher Vorteil im Sinne zu einer einfachen Project-Hosting-Lösung, wo man einfach seinen Code hochgibt, ja, und einzeln oder mit einer kleinen Gruppe dran arbeitet und keinerlei Möglichkeiten hat, sich vielleicht zu verteidigen oder.
Ja. Ja. Man ist selbst verantwortlich dann, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall, ja.
Das ist ja eigentlich eine sehr dankbarer Mantel, den man da sozusagen den Projekten überstülpt.
Ja, auf jeden Fall. Wobei.
Aber programmieren müssen die schon noch alleine. Also
das auf jeden Fall. Okay. Und es sind auch noch weitere Bedingungen dran geknüpft. Zum Beispiel sollten externe Projekte, die zu Apache migrieren möchten oder in die Apache Software Foundation aufgenommen werden möchten, müssen durch bestimmte Prozesse laufen, einfach um sicherzustellen, dass der Code tatsächlich auch frei von rechtlichen Problemen ist oder abschätzbar von rechtlichen Problemen, dass alle bisherigen Rechte eben abgeklärt sind, dass die Apache Software Foundation eben sicher sein kann, damit nicht auf Rechte anderer zu verletzen.
Wie stellt man das sicher?
Dort haben wir eben den Apache Incubator. Das ist ein eigenständiges Projekt, was sich darum kümmert, eben neue Projekte in die Foundation aufzunehmen. Und einerseits den Code eben zu überprüfen und die Herkunft des Codes, auf der anderen Seite eben auch sicherzustellen, dass die Gemeinschaft, die Community die Regeln versteht, die Apache als ja grundlegende Regeln eben aufstellt. Da gibt's einige Dinge, an die man sich halten muss, um eben rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, um auch die ganzen Dinge wie Infrastruktur und so zur Verfügung stellen zu können.
Also ich versuche mir gerade vorzustellen, wie jetzt eigentlich so ein neues Projekt da tatsächlich den Weg findet. Ich meine, habt ihr da irgendwie, klingelt da den ganzen Tag die Tür und die meisten werden wieder nach Hause geschickt oder ist das eher so ein Don't call us, we call you Ding, dass man irgendwie immer so den Open-Source-Markt beobachtet und dann sagt so, oh hier, das wäre aber mal ein schönes Asset für uns irgendwie, die sprechen wir mal an, ob sie nicht zu uns kommen wollen. Wie läuft das?
Das passiert eigentlich in der Regel nie. Ansprechen tun wir niemanden. Und in der Regel sind es Leute, die sich auch tatsächlich schon mit Apache-Software beschäftigt haben, die wissen, welche Modelle dahinter stehen. Auf der einen Seite, wie die Community beschaffen sein sollte, auf der anderen Seite eben, ja, welche Vorteile es bietet, Apache-Software zu sein. Man hat natürlich auch ein gewisses Branding und ein gewisses Image, was daraus resultiert. Mhm. Und da gibt's einige Projekte, die teilweise nur auf dieses Branding aus sind. Es gibt andere Projekte, die eben das Entwicklungsmodell und die Community sehr schätzen, die sich um Apache gebildet hat und aufgrund dessen dann eben Teil werden wollen. Aber direkt ansprechen tut die Apache Software Foundation eigentlich niemand.
Gut, aber wenn jetzt einer ankommt und sagt, hier, super Software, total wichtig irgendwie für die Zukunft des Planeten, würde ja wunderbar bei euch reinpassen. Wer fängt denn dann als erstes an zu grübeln?
Dann kommt der Mensch meistens ins Unternehmen eigentlich bei uns auch, die irgendwelche Dinge open sourcen wollen oder eigene Open Source Codebases schon haben, diese dann aber auf eigene oder auf liberalere Beine stellen möchten und nicht nur in-house entwickeln oder immer an ihren Namen geknüpft haben möchten. Die kommen dann eben, schreiben meistens eine E-Mail, stellen ihr Projekt vor und fragen, ob Interesse besteht. Und sobald sich...
Wer liest das dann?
Das liest meistens auf der Incubator-Liste, sind circa 50% der Apache-Mitglieder sind dort auch vertreten. Das ist also eine Mailingliste, an die man sich dann wenden kann.
Da ist man freiwillig und drauf?
Da ist man freiwillig drauf, deswegen sind es knapp 50% zu jeder Zeit, also circa 100 Mitglieder, die sich dort auch bewegen, aber auch andere.
Und Mitglieder sind nur Einzelpersonen oder auch Organisationen?
Mitglieder sind bei der Apache Software Foundation immer nur Einzelpersonen.
Okay.
Also Unternehmen haben nur die Möglichkeit, Sponsor zu werden, aber nie als Mitglied Entscheidungen zu treffen oder ähnliches.
Wie gesagt, wie viele Mitglieder gibt's?
Zurzeit sind es knapp 260, 275 Mitglieder.
Okay. Also so ungefähr 120 Leute gammeln auf dieser Incubator-Mailingliste rum und dann kommt irgendwie einer und sagt, hier, tolles
Plus
Projekt.
Plus aber auch noch interessierte Leute von sonst irgendwo. Also die ist öffentlich zugänglich, die Liste. Da kann auch jeder mitlesen, kann sich auch jeder einbringen auf dieser Liste.
Aber es gibt kein Stimmrecht in dem Sinne.
Dann. Es gibt kein Stimmrecht für die externen Mitarbeiter. Das haben dann nur die Apache-Mitglieder in diesem Sinne. Und sobald sich dann eben eine kritische Masse, sage ich mal, gefunden hat, in dem Fall beläuft sich es auf mindestens 2 bis 3 Apache-Mitglieder, die sagen, oh, das hört sich toll an, das würden wir gerne sponsern in diesem Sinne, lass es uns probieren.
2 bis 3 von?
Das reicht eigentlich schon von 120. Meistens sind es dann aber bei interessanten Projekten auch 10, 15 Leute, die gleich sagen, okay, kann ich mir vorstellen, denen auszuhelfen, lass es uns probieren. Und zurzeit sind gerade insgesamt 30 Projekte aktiv im Incubator und versuchen eben, ja,
30.
Sich in die Apache Software Foundation zu integrieren.
Und ist dann auch davon auszugehen, dass alle, die diesen Prozess einmal beschreiten, den dann auch abschließen werden?
Ja, fast ja. Also wir haben, glaube ich, eine Conversion Rate, wenn man das so sagen kann, von 90% oder 80%. Die meisten Dinge sind...
Na gut, 80% heißt, jeder fünfte schafft's nicht oder kehrt selber wieder um oder man findet irgendwas Schlimmes.
Naja,
oder
80% der Projekte kommen durch und werden dann tatsächlich auch Apache-Projekt.
Ja gut, aber ja, und deswegen, also 20% schaffen es nicht, auf die wollte ich jetzt hinaus. Ja. So. Also warum dann nicht?
Meistens die fehlende Möglichkeit, eine Community auf die Beine zu stellen. Eine Grundlage jedes Apache-Projekts ist eine eigenständige Community, die sich natürlich um den Code kümmert. Und da reicht es nicht nur, ein oder zwei Leute zu haben oder dann auch von zum Beispiel, wenn eine externe Firma eben Code open sourcen möchte und den zu Apache bringen möchte, reicht es nicht, wenn dann 8 Entwickler dieser Firma nur an diesem Projekt arbeiten. Wir möchten schon eine diverse...
Wie kann man das denn nachweisen?
Ja, das wird eben in diesem Incubator über eine gewisse Zeitdauer versucht rauszufinden, ob das möglich ist, ob auch genügend Interesse von Entwicklern besteht, dort mitzuarbeiten.
Von was für Zeitraum reden wir so? Also wie lange läuft so ein Prozess ungefähr?
Die schnellsten Projekte, die wir, glaube ich, hatten, waren innerhalb von einigen Wochen, 4 bis 6, 8 Wochen durch den Incubator gelaufen. Mhm. Und es gibt aber auch Projekte, die mittlerweile seit 1, 2 Jahren dort drin stecken und sich eigentlich wenig fortbewegen. In diesem Sinne kündigen wir dann auch niemanden und werfen diese Projekte raus. Nach einer gewissen Zeit erledigt sich's entweder von selber oder sie sind halt erfolgreich und bilden oder bringen eine Community, stellen eine Community auf die Beine, die dann das Projekt, betreibt.
Ja. Das heißt, entweder schaffen sie es dann irgendwann oder sie geben selber auf oder sie gammeln auf Ewigkeiten in dem Incubator rum und werden da so vor sich hin aufgewärmt.
Ja, nach einer gewissen Zeit lang, wenn man sieht, da ist keine Aktivität mehr, kommen sie natürlich auch in den Keller.
Wie erkennt man denn das? Ich meine, gut, klar, es mag natürlich Projekte geben, da stürzt sich dann irgendwie die ganze Welt drauf.
Genau.
Und die Leute kriegen nicht genug davon, dann ist es irgendwie klar. Aber ich meine, irgendwo muss es ja so auch so einen messbaren Threshold geben. Woran sagt man, okay, alles klar, das ist jetzt so die kritische Masse, das nennen wir jetzt eine Community.
Also direkte Metrics, die wir da anlegen, haben wir eigentlich auch nicht. Also das ist allein gefühlt. Und deswegen sind eben auch der Großteil der Mitglieder auch dort engagiert, weil sie jahrelange Erfahrung mit Projekten und mit Open Source und Communities an sich haben. Und das ist dann wirklich ein gefühltes Ding. Also man versucht eben rauszufinden.
Steht auch in Relation zu der Größe des Projektes.
Genau, ja.
Umso größer das ist, umso mehr Leute müssen sich drum kümmern.
Der Ursprung spielt eine Rolle, zum Beispiel jetzt im Fall von Subversion. Subversion hatte schon eine aktive Entwickler-Community. Sprich, da ist es natürlich viel, viel einfacher, wie wenn ich jetzt ein Inhouse-Projekt von einem großen Unternehmen nehme und das das erste Mal ans Tageslicht bringe. Da muss ich mir natürlich erstmal Interessenten finden, Entwickler zusammensuchen, vielleicht ein bisschen Werbung auch für das Projekt machen. Und da haben wir dann auch so Geschichten wie Apache-Konferenzen, wo natürlich auch neue Projekte vorgestellt werden und wo dann auch externe Leute oder auch andere Unternehmen aufmerksam auf neue Projekte werden und sich somit dann auch wieder Synergien zwischen Projekten ergeben.
Mhm. Ist eigentlich das Apache-Friends-Projekt, ist das jetzt so, steht das so komplett für sich alleine oder gibt es da auch irgendeine Interaktion jetzt mit der Foundation?
Das steht eher alleine da. Wir beide kennen uns jetzt, aber auch privat, aber sonst haben wir eigentlich mit der Apache Software Foundation wenig zu tun. Besonders auch, weil wir uns ja wirklich genau um den Apache Webserver nur kümmern. Mhm. Das heißt, gar nicht mit den anderen Produkten großartig was zu tun haben oder anderen Projekten zu tun haben, die da in der Apache Group vertreten sind. Und deswegen sind unsere Ziele auch schon anders. Also bei der Apache Group geht es darum, eben Produkte zu hosten oder Projekte zu hosten und wir kümmern uns ganz alleine nur um den Apache Webserver und auch da in dem Fall auch nur um eine ganz bestimmte Zielgruppe, nämlich den Einstieg in diese Technologie.
Jetzt sind ja die Projekte beim Apache Foundation sind ja eigentlich keine klassischen Einsteiger-Tools, nicht wahr? Also das ist ja schon, sagen wir mal, ein großer Schwerpunkt, würde ich sagen, liegt auf Development.
Absolut, ja. Unsere Zielgruppe sind eigentlich ja Entwickler oder Core-Infrastrukturen, also knackigere Dinge wie jetzt nur das Entwickeln von Webseiten oder solchen Geschichten.
Ja. Und gibt es da, also ich meine, gut, wenn ich mir diesen Incubator-Prozess anschaue, dann kommt halt immer irgendjemand dazu und dann denkt man sich, passt das sozusagen zu uns kulturell, passt das zu uns, ich denke mal auch, also gibt es dann sozusagen, also ist Teil dieses Prozesses auch eine Bewertung, Passt es zum Portfolio? Ist das sozusagen eine Ergänzung? Das Was wäre, wenn also ein Produkt mit einem anderen da irgendwie eng in denselben Bereich kämpft?
Das gibt es eigentlich gar nicht, ja. Also wir geben keinerlei Regeln vor, ob sich jetzt konkurrierende Produkte dort befinden können oder nicht. Wir haben auch keinerlei Strategien, welche Produkte oder Projekte jetzt interessant wären für die Apache Software Foundation. Da sind wir eigentlich relativ offen und lassen alles zu.
Okay, das heißt, es gibt jetzt auch nicht so wie ein... Es gibt jetzt nicht so einen Masterplan, wollen die Infrastruktur für das Web 3.0 bauen und da bräuchten wir jetzt noch das und das, sondern es kommt halt einfach so zusammen, wie es zusammenkommt.
Genau.
Und wichtig ist, dass diese Projekte in sich die in Anforderungen genügen,
eigenständige Projekte, genau.
Eigenständig sind, selber irgendwie schon so ein Mindestmaß haben, damit sie quasi förderungswürdig sind.
In dem Sinne, genau.
Das heißt, da kommen auch eher die Projekte hin, die schon so eine gewisse eine Maturität erreicht haben, die einfach schon so ein Minimum
meistens ja
bewiesen also, haben,
genau,
die nicht komplett frisch sind.
Ja.
Aber das heißt ja auch nicht, dass alle Projekte jetzt erfolgreich sind, die bei der Apache Foundation.
Absolut, ja.
Ne? Was sind denn so die Tops und die Flops, wollte ich jetzt schon fast sagen, aber anders aufgebürdet. Du hast ja schon gesagt, es gab Schwerpunkte. Ne? Also ich habe, als ich so das erste Mal so die Foundation so richtig so ein bisschen auf dem Radar hatte, da hatte ich so den Eindruck, dass vor allem diese Java XML-Welt deswegen fragte ich auch gerade nochmal so mit der Strategie, das kam mir schon fast strategisch vor. Ja, was weiß ich, mit so Sachen wie Cocoon, dieser XML Web Publishing Geschichte, Tomcat und so weiter. Also es machte so den Eindruck, als ob sich da quasi so eine Gesamtinfrastruktur auch versucht zu finden, um dann als Ganzes auch zu wirken.
Ja, das kann den Eindruck machen, war aber eigentlich nie das Ziel der ganzen Geschichte. Das ist eigentlich historisch gesehen ganz interessant. Es waren ja die Leute. Heutzutage sind es 300 Mitglieder, damals waren es eben vielleicht 50 Mitglieder und die haben eben die Richtung bestimmt. Also die Interessen lagen damals bei vielen eben auf Java, die kamen auch viele eben von Sun damals und damit hat sich ja die Richtung eingeschlagen, aber es wurde nie explizit bestimmt oder entschieden, wir sollten in die Richtung gehen. Wenn man heute auch fragt, was den Einzelnen oder das einzelne Mitglied interessiert, bekommt man von den 300 Mitgliedern auch 300 unterschiedliche, komplett unterschiedliche Antworten. Mhm. Also es gab auch innerhalb der Apache Software Foundation immer mal wieder Konflikte, gerade weil es die Java-Ecke zu groß wurde und man nur sein Augenmerk teilweise darauf legen konnte. Aber das war einer der Gründe, warum wir dann auch das ursprüngliche Jakarta-Projekt aufgelöst haben und eigenständige Projekte aus diesen ganzen damaligen Subprojekten entwickelt haben.
Also Jakarta war so quasi...
Das war so die Sammlung aller Java-Projekte.
Also da gab es schon so ein bisschen Apache, so ein Meta-Programm eigentlich.
Ja, da hatte sich in der Foundation fast eine zweite Foundation entwickelt, die nur in diese Richtung dann eigentlich ging.
Aber das wollte man dann nicht.
Wollte man nicht, nee.
Da waren also sich auch alle einig oder war das dann irgendwie...
Gut, es gab Diskussionen bei vielen Leuten, gab es die eine Richtung, die andere Richtung, aber am Ende des Tages hat man sich auch zusammengefunden und eben ja das Beste draus gemacht. Und man sieht, das ist erfolgreich bis heute. Die meisten Projekte werden überall in der Java-Welt immer noch eingesetzt oder auch aktivst ja weiterentwickelt. Also die Java-Welt ohne Apache wäre wahrscheinlich nicht das, was sie heute wäre. Ja,
ja. Was sind denn so die erfolgreichsten und wichtigsten Projekte so aus deiner Position heraus? Die
Gut, wir hatten bei den Webserver, den natürlich wahrscheinlich jeder kennt, schon allein wegen des Namens Apache Webserver.
Klar.
Dann gäbe es ja im Java-Umfeld den Tomcat als Application Server zu nennen, Hadoop als neueste Technologie.
Vielleicht noch ein Satz mehr zu diesem Tomcat. Also der Application Server, das ist quasi so ein Modul, was eigentlich eher so der Dispatcher, der Verteiler ist, um Programm Environments in den Webserver einzubinden.
Genau, ja. In dem Falle ist er natürlich auch ein eigener Webserver und wird somit auch häufig als Webserver und Application Server betrieben. In anderen Fällen natürlich als nur Application Server, wo dann andere Webserver noch davor stehen. Mhm. Das ist der Tomcat, ja.
Spielt das eigentlich bei euch auch irgendwie eine Rolle bei dem XAMPP, so solche Sachen?
Ja, es spielt eine Rolle, weil eben auch bei XAMPP selbst direkt jetzt kein Java dabei ist, sondern wir fokussieren uns hauptsächlich auf PHP, aber es gibt eben auch viele Entwickler, die in Java entwickeln wollen und dann brauchen sie so einen Application-Server wie zum Beispiel Tomcat, Und dann gibt es bei uns, laufen dann auch solche Fragen an, wie kann ich jetzt den Apache Web Server mit dem Tomcat Application Server verbinden? Und da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, mit denen ich das machen kann. Und da gibt es dann wieder Berührungspunkte tatsächlich.
Also Tomcat, der ist ja eigentlich sehr verbreitet, kann man
ebenfalls
sagen.
Also
das ist schon eher ein erfolgreiches Ding. Ne?
Absolut, ja.
Andere Beispiele?
Natürlich noch ganz frische Projekte, ja, wie auch das Hadoop erst seit einigen Jahren jetzt im Vergleich zu Tomcat, was fast seit Gründung mit Apache fast zusammenfließt oder zumindest der Software Foundation. Dann noch aktuellere Projekte wie CouchDB.
Sag noch mal kurz was zu dem Hadoop. Das ist ja...
Kommt zum Beispiel ursprünglich aus Yahoo, ging damals auch durch den Incubator und wurde dann volles Projekt der Apache Software Foundation. Und ja...
Das ist so im Prinzip so das Google für Arme, ne?
Ja, für Arme. Was heißt für Arme? Heutzutage, glaube ich, arbeitet sogar komplett Yahoo damit. Also mag man von Arme
also
sprechen.
Führ da mal aus. Also es ist ein Storage-System, was halt jetzt in diese klassische NoSQL-Geschichte mit reinfällt.
So. Na, eigentlich nicht in die NoSQL-Geschichte, eigentlich nur in die Suchgeschichte. In eben das verteilte Suchen über riesige Datenmengen hinweg. Und die NoSQL-Geschichte wäre dann eher ein Dokumenten-Storage-System wie das, was jetzt CouchDB als ganz frisches Projekt eben zur Verfügung stellen würde.
Ja.
Also nochmal ein kleiner Unterschied natürlich dazwischen.
CouchDB war ja hier auch schon zu Gast, Chaos Radio Express 125. Haben wir das schon mal ausführlicher beleuchtet. Da fiel natürlich auch der Zusammenhang mit der Apache Foundation, war auch so ein bisschen für mich der Anlass, dann nochmal das Thema aufzusuchen. Okay, das heißt, das sind ja auch alles so schon auch so Projekte, die so für meinen Geschmack auch versuchen, den Status quo, wie man so programmiert und wie man so seine Systeme zusammenbaut, auch so ein bisschen nach vorne zu treiben.
Natürlich. Ja.
Also ich baue mir etwas, was so funktioniert wie eine Google-Suchmaschine oder Yahoo in dem Zusammenhang, nicht wahr? Oder dann eben auch CouchDB mit irgendwie, wir machen das jetzt alles mal mit ohne SQL, das sind ja schon relativ teils ketzerische Ansätze, ich übertreibe. Ja, aber halt zumindest ist der Versuch, progressiv einfach neue Wege zu finden. Aber nenn ruhig noch mal ein paar.
Dann hätten wir als prominentes Projekt natürlich noch Spam Assassin, den allseits bekannten Anti-Spam-Lösung. Dann auch noch Subversion, relativ neu, was es ja auch jetzt seit einigen Jahren gibt und mittlerweile auch von einigen schon wieder als überholt gilt, aber...
Versionskontrolle, ja.
Ja, Versionskontrolle, genau.
Haben wir uns ja auch vor kurzem damit ausführlich beschäftigt, also beziehungsweise uns nicht mehr mit Subversion beschäftigt, sondern eben mit den potenziellen Nachfolgern, ja. Mercurial und Git vor allem. Ist einer von den beiden bei euch gelandet? Nee. Ja, aber trotzdem, Subversion ist auch hier to stay, das wird noch lange wird noch lange verwendet werden, gar keine Frage.
Was gäbe es noch? Bei über 75 Projekten verliert man ja leicht den Überblick. Also es gibt noch einen ganzen Haufen Dinge. Ja,
ich finde ja diese XML-Welt immer ganz interessant, weil das auch so gerade experimentell war. Aber ich habe immer so den Eindruck, die kamen so recht nicht vom Fleck. Ich hatte ja schon dieses Cocoon erwähnt.
Ich glaube, das ist ein konzeptionelles Problem, dass XML für manche Dinge eben geeignet ist, dann aber für viele andere Dinge verwendet wurde, für die es einfach keinen Sinn macht, das zu verwenden. Was natürlich trotzdem damals als sehr wichtig war, als Referenzimplementation von überhaupt XML-Parsern und XML-Interpretern die Projekte Xalan und Xerkes bei Apache, die ja bis heute Standard auch in der XML-Verarbeitung im Bereich Java sind. Also das sind natürlich wieder so grundlegende Technologien, die dann ja auf die eher Apache sein Augenmerk legt, wie userbezogene oder oberflächenbasierte Programme. Also
ja, das sind auch diese Teil von diesen sind jetzt die Java, ne? Ach nee, das ist nicht nur in Java, das sind
gibt beides. Auch eben C-Implementationen.
Also andere. Xalan ist der XSLT-Prozessor,
genau.
Oder?
Xalan, ja, und Xerkes ist der
XML-Parser.
Ja, genau.
Ja, das ist, Ach ja, XSLT. Ich habe es nie verwendet, das Xalan, aber ich weiß, das verwenden Leute.
Naja, vielleicht hast du es schon verwendet, du wusstest es aber gar nicht, weil so viele Software eben damit funktioniert. Also.
Achso, ja, das kann natürlich sein, indirekt so.
Ja. Und ja, gibt es eben noch einen ganzen Haufen anderer Projekte, da stehe ich jetzt fast auf dem Schlauch. Ich könnte den
und
ganzen
ModPerl ist auch noch bei euch.
ModPerl, ja, natürlich ein Modul für Apache.
Modperl, also nicht Perl selbst, sondern...
Nicht Perl selbst, sondern Modperl. Und vorher hatten wir schon, sind wir drauf gekommen, dass ursprünglich sogar PHP mal ein Apache-Projekt war. Es hatte sich dann aber im Jahr 2001, 2002 als Schwesterprojekt ausgeklingt und wollte komplett eigenständig sein, hat es dann auch gemacht und ja, sind ja auch bis heute erfolgreich. Ja.
Ja, PHP hat ja wahrscheinlich dann auch für sich schon genug Größe genau, erreicht, ja, um sich seine Strukturen da selber zu schaffen, gar keine Frage. Schau hier gerade mal so durch die Liste, also manches kennt man, aber auch wirklich überhaupt
gar nicht.
Ja, ja. Das ist, was war denn nochmal Struts?
Es sind auch nicht alle Projekte wirklich erfolgreich in diesem Sinne. Manche Projekte führen auch ein Nischendasein oder haben auch nur kleine erfolgreiche Nischen.
Aber Jakarta ist jetzt hier schon noch, also es gibt's noch, ne? Also
es gibt's noch, ist allerdings kein Projekt, wie es damals war, was aus diesen ganzen Java-Unterprojekten bestanden hat. Mhm. Es ist, glaube ich, bisher nur noch das Archiv aktiv gerade. Also,
ach so, verstehe. Ja. Ja, hier steht auch irgendwie Ex-Jakarta und so. Ja. Ja. Also End hier, dieses Java-Build-Tool.
Genau, das ist noch sehr prominent, ja.
Mhm, das kommt auch noch dazu. Das heißt, grundsätzlich ist die Apache Foundation aber auch sozusagen offen für Erweiterungen. Also falls jetzt sozusagen jemand ein Projekt hat, was Community-Appeal hat und
absolut
sonst irgendwie so das Interesse findet. Ich frage mich halt so ein bisschen, wie man das so einschätzen muss, was eigentlich so das Interesse dieser Community ist. Ich meine, ist das jetzt wirklich immer nur so ein langweiliger Prozess? Nur, naja, ihr könnt jetzt so die Community zusammenbekommen oder nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass da auch schon, ich meine, dass die Leute, die sich da engagieren, wenn man sich engagiert, dann will man ja auch mal so ein bisschen den Kick haben, dass sie schon auch so ein bisschen auf der Suche nach dem Besonderen sind.
Absolut, ja, ja. Die Leute, die wollen natürlich einerseits, das Branding, was ich schon erwähnt hatte, ist natürlich ein schönes Ding, als Apache-Projekt im Internet zu stehen, ist natürlich wertvoller wie als XY-Projekt.
Ja.
Auf der anderen Seite kennen viele eben auch die gedanklichen Modelle, die hinter dem Entwickeln bei Apache-Software, der Apache-Software Foundation stehen. Eine der Prämissen ist ja zum Beispiel Community over Code. Das heißt, der Code ist nicht das Wichtigste bei Apache, sondern die Leute sind tatsächlich das Wichtigste. Und das sieht man auch an solchen Abstimmungsprozessen oder an anderen Dingen, wie die Projekte eben finden, in welche Richtung sie gehen. Es gibt keine Chefs, keine Führer in diesem Sinne, die das Projekt bestimmen. Es gibt nur Mitglieder, die durch ihre Arbeit am Projekt bestimmen, welche Richtung das Projekt dann auch einnimmt. Und das heißt, es ist ein sehr, sehr flüssiger Prozess, wie die Leute miteinander zusammenarbeiten, um dann eben gemeinsam auf ein Ziel zu kommen, nämlich erstklassige Software zu entwickeln.
Aber wie sich jetzt die Softwareprojekte intern organisieren, darüber gibt es eigentlich keine Aussage.
Es gibt lediglich ein paar Regeln, wie Abstimmungen abzulaufen haben, zum Beispiel durch die berühmten Plus 1, Minus 1 hat dann jedes Mitglied eines Projekts die Möglichkeit, eben seine Zustimmung oder Abneigung auszudrücken. Und
wie berühmt sind die? Was meinst du jetzt so? Auf Mailinglisten oder was?
Auf Mailinglisten zum Beispiel wird Plus 1 immer als Zustimmung, als Abkürzung für Zustimmung gesehen. Mhm. Und das kommt ursprünglich ja aus der Apache-Welt und wurde da eben als einfaches Mittel zur Wahl betrachtet. Auf einer Mailingliste eben einfach einen Konsensus zu finden.
Echt? Wahlen auf Mailinglisten, die funktionieren?
Das ja, soll man absolut glauben. Bei jedem Release der Apache Software Foundation geht so eine Wahl voraus.
Oha.
Ja. Also von dem her, es funktioniert seit Jahren ohne Probleme.
Ist das denn dann auch schon so eine Versammlung der Graubärte? Also
manchmal vielleicht doch, ja. Wir haben natürlich Leute, die seit extrem langen Jahren in der Softwareentwicklungswelt unterwegs sind und die schon frühzeitig zu Apache gefunden haben und wie wir festgestellt haben, seit 15 Jahren, also seit den Anfängen des Web, sprich, ist dann doch schon die erste Generation der Web-Citizens anstatt eben die eher jungen Leute.
Also du hast noch keinen grauen Bart.
Ich noch nicht, aber die Haare werden langsam irgendwo.
Okay, lass mir das Thema.
Wenn man sich lang genug damit beschäftigt, dann werden sie einfach zwangsläufig grau. Gerade wenn man viel mit Community zu tun hat. Was mich noch interessiert, ist dieses Verhältnis zu Firmen. Also haben wir ja schon angedeutet, so Apache-Lizenz ist eine recht business-kompatible Lizenz, da sie ja im Prinzip sagt, kannst du nehmen, kannst machen, was du willst, so mal kurz zusammengefasst. Das tun ja manche dann auch. Was weiß ich, bestes Beispiel ist ja immer so, Microsoft hat sich ja dann auch mal so das TCP-IP einverleibt und so, konnte aber dann zu dem Zeitpunkt jetzt nicht feststellen, dass sie dann groß in dieser BSD-Welt da kontributiert hätten. Ja. Das sehen ja da manche dann immer schon gleich so als den Sündenfall an. Andere sagen, ne, who cares? Ich meine, dann haben sie halt auch entsprechend Probleme, das dann wieder selbst zu maintainen, wenn sie nicht mit dem Mainstream mitlaufen. Aber was ich ganz interessant finde, ist so, wie ist denn dann sozusagen grundsätzlich das Verhältnis zu der Firmenlandschaft? Also du hast ja auch schon so von Branding gesprochen, ja, das Ganze hat schon so einen gewissen Markenappeal. Mhm. Da will man ja dann auch irgendwas erreichen. Wie findet da ein Austausch statt und wie sieht der aus?
Naja, hauptsächlich eben auf Konferenzen, dass man dort eben mit verschiedenen Unternehmen in Gespräche kommt, dass viele Unternehmen anfangen, sich über die Apache Software Foundation eben kundig zu machen, da Open Source immer mehr ein Thema wird, eigene Software zu Open Sourcen, um eben die Masse der Entwickler im Web auch nutzen zu können, auf der anderen Seite eben seine Projekte oder Produkte auch bekannt zu machen. Allerdings die Apache Software Foundation, ja, die geht niemals offiziell oder offensichtlich auf Unternehmen zu, wenn dann kommen meistens eben Unternehmen und wollen entweder Sponsor werden oder wie gesagt ihre Projekte in den Incubator reingeben, um da natürlich ein bisschen von diesem Apache-Brand einfach zu profitieren. Mhm. Auf der anderen Seite eben auch die Community stabil zu machen und stabil zu halten.
Wie groß ist so der Wasserkopf?
Eigentlich, ich würde behaupten, super schlank. Wir haben keinerlei obwohl wir haben festangestellten Systemadministrator und einen Secretarial Assistant, sprich der hilft im Tagesgeschäft bei verschiedenen Paperwork-Geschichten oder solchen Dingen. Ansonsten regeln das ganze Tagesgeschäft 9 Vorstände, also im Vergleich zu einem deutschen Verein eben wären das Vorstände und die Projekte dann an sich alleine. Sprich in dem Sinne, es gibt keinen Wasserkopf, es gibt teilweise eben bürokratische Hürden. Zum Beispiel wird nur Schreibrechte auf die Code-Repositories gegeben, nachdem ein sogenanntes Committer-License-Agreement unterzeichnet wurde. Einfach um sicherzustellen, dass man weiß, von wem kommt ein bestimmter Teil des Codes. Nichts anderes ist damit verbunden. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen bürokratischer Overhead, aber ansonsten gibt's keinen Wasserkopf in der Foundation.
Also es gibt auch keine festen Büros?
Gibt keine festen Büros. Wir haben eben eine Stelle in den Staaten. Dort sind wir registriert eben als gemeinnütziger Verein. Und dort ist auch ein offizielles Büro, aber keine festangestellten Mitarbeiter, die da jeden Morgen zur Arbeit auftauchen würden oder ähnliches. Das findet alles auf Mailinglisten statt und ist auch alles transparent und einsehbar für den Rest der Welt.
Und so deine Erfahrung konkret mit Deutschland, ist das denn vergleichbar? Also hier die Wahrnehmung von Apache, gerade so was so das Miteinander mit Firmen betrifft, ist das Interesse vergleichbar?
Gut, Deutschland ist immer, oder auch wir in Europa sind immer ein bisschen den Staaten hinterher, was die neuesten Technologien und so weiter anbelangt. Von dem her kam dieses ganze Open-Source-Thema natürlich auch ein bisschen später hier an. Aber gerade die großen internationalen Unternehmen wie IBM, Sun und so weiter haben das ja auch relativ schnell begriffen, dass es ein Thema sein wird in der nächsten Zeit. Und ja, ich denke, wir Deutschen sind da super aufgestellt und haben ja auch eine riesige Community an deutschen Entwicklern, sei es jetzt im Linux-Bereich, in anderen Open-Source-Projekten und auch bei Apache. Also
was ist jetzt so, ich meine, Sun, IBM, das ist immer so das erste Beispiel, nicht? Weil da merkt man, die haben ja vor einiger Zeit so ihre Firmenkultur auch gänzlich gewandelt, nicht wahr? Also beide setzen ganz konkret eben auf offene Technologien. Gut, bei Sun kann man darüber diskutieren. Teilweise hatten sie Open Source, teilweise nicht. Dann haben sie eine eigene Lizenz. War auch ein bisschen Eierei. Jetzt muss man eben mal schauen, wie es mit Sun so weitergeht, jetzt wo es Oracle ist. Bei IBM gab es irgendwann ganz klar diese Öffnung mit, ja, das OS ist jetzt hier für unseren Markt nicht mehr im eigentlichen Sinne wichtig. Wir nehmen jetzt halt einfach Linux und nutzen da sozusagen auch diese Offenheit, weil unser Business ist irgendwie Enterprise und Consulting und Beratung und Systeme zusammenschrauben. Das können wir irgendwie auch damit machen. Das waren ja ganz interessante Sachen. Aber was ist mit so Firmen wie, was weiß ich, Microsoft oder Apple? Ich meine, bei Apple weiß man ja, dass sie auch einen guten Teil Apache-Software zum Einsatz bringen, ja auch mit ausliefern. Ja. Wir haben es ja schon erwähnt, der Apache-Server ist ja beim Mac mit dabei. Gibt es denn da auch ein Miteinander? Oder?
Also wir haben tatsächlich Mitglieder in der Apache Software Foundation, die auch bei Apple arbeiten, allerdings nicht von Apple dafür bezahlt werden, in Apache mitzuarbeiten oder ähnliches. Das sind einfach auch, wie Kai vorher schon sagte, gemeinnützige oder ehrenamtliche Tätigkeiten, wie immer bei Apache. Mhm. Also dort wird keiner bezahlt, um dort mitzuarbeiten. Und manchmal kommen gerade von Apple auch Patches zurück, das hält sich aber sehr, sehr in Grenzen. Microsoft in den letzten paar Monaten beziehungsweise im letzten Jahr kommt immer progressiver auf die Open Source Communities zu und auch eben auf Apache. Mittlerweile sind sie auch Gold Sponsor oder sowas ähnliches.
Ja.
Ja, und versuchen eben auch einen Fuß langsam noch in dem Markt zu fassen, was sie als Markt betrachten.
Noch nicht zu, ja, genau. Ja. Arbeiten die bei irgendwelchen Projekten mit, weißt du das?
Aktiv mitarbeiten tun sie bei uns nirgends, weil sie, soweit ich weiß, immer noch intern die Philosophie haben, dass eben keiner an Open-Source-Projekten mitarbeiten darf, offiziell. Sie unterstützen uns allerdings mit einerseits einem Sponsorship, andererseits mit Entwicklungstools. Dem Microsoft Developer Network ist zum Beispiel für alle Apache-Mitglieder zugänglich, damit wir auch Möglichkeiten haben, mit den Microsoft-Entwicklungstools zu arbeiten, ohne da jetzt Geld ausgeben zu müssen. Okay. Aber damit beschränkt sich das dann Ganze dann schon. Ja. Mhm.
Was mit Google?
Google ist auch relativ Open Source interessiert natürlich. Es kamen auch schon einige Projekte oder kleinere Dinge von Google oder auch als Sponsor natürlich zu erwähnen. Und Google ist natürlich ein Freund der Apache-Lizenz. Also einige oder die meisten der Google-Projekte sind natürlich auch unter der Apache-Lizenz veröffentlicht, weil sie ja die Vorteile eben ähnlich wie Apache auch sehen.
Das hat ja Apple auch gemacht. Apple hat ja auch einige Sachen, vor allem auch
WebKit.
In einem zweiten Schritt, genau. WebKit ist auch Apache-Lizenz?
Soweit ich weiß, Apache-Lizenz.
Muss ich gar nicht. Ja. Mir fehlt jetzt gerade konkret ein, was fällt mir denn gerade konkret ein? Dieser Streaming-Server. Also sie haben auf jeden Fall ein paar Sachen rausgebracht. Jetzt waren diese BSD-Tools hier, so LaunchD und solche kleinere
diese
Sachen.
Darwin natürlich, ne? Ja.
Genau, so wo sie am Anfang auch mit ihrer Apple-Lizenz losmarschiert sind und dann später aber dann auch tatsächlich auf die Apache-Lizenz umgeschwenkt sind. Ich schätze mal, das hat auch was damit zu tun, mit dieser Brand-Recognition, dass man sagt,
gut,
wir setzen auf die Apache, das ist jetzt, ja, wäre die Frage.
Das wäre die Frage, ob da auch teilweise die Lizenz vielleicht aus Branding-Gründen oder so genommen wird.
Ja,
das glaube ich jetzt eher weniger.
Ich habe vielleicht auch schon bei dieser Sun-Lizenz, die ja alle irgendwie diese Open-Source-Lizenz-Anforderungen und so weiter irgendwie erfüllen. Ja, also wenn man da die Checkliste durchgeht und sagt, naja, an sich ist das halt auch eine. Bloß ich glaube, die Leute fragen sich schon auch so ein bisschen so, naja, wenn das jetzt das gleiche ist, warum steht da Apple drin?
Naja, es ist ja eben auch die Frage, wie viele Lizenzen brauchen wir wirklich? Wie viele gedankliche Modelle kann man in solchen Lizenzen abbilden, dass es Sinn macht?
Ja, wenn es einen eigenen Namen hat, dann muss es auch anders sein. Und wenn es anders ist, muss ich wieder eine neue Lizenz lernen. So, ne? Und ich denke, dass
das ist
auch
anders,
schon,
ne?
Dass man so, schon so allein so mit dieser GPL und BSD-Split irgendwie schon eigentlich mental schon genug zu tun hat.
Genau,
so,
ja.
Und sich dann halt nicht nochmal um solche anderen Varianten drum kümmern kann. Also da auch ein interessanter Weg, wie man sozusagen an dieses Apache-Universum andocken kann, ohne jetzt unmittelbar mit ihm was zu tun zu haben.
Um da noch historisch anzuknüpfen, zum Beispiel die erste Apache-License, die war ja sehr, sehr spezifisch auf die Apache Software Foundation zugeschnitten. Da wir aber eben gemerkt haben, dass die Lizenz sehr vielen Leuten eben ja zusagt, sie auch gerne selber verwenden möchten, wurde die zweite Version der Apache-Lizenz dann auch spezifisch daraufhin entwickelt, dass er eben von allen anderen Projekten auch einsetzbar ist, also externen Projekten oder Unternehmen, ohne sich großartige Gedanken zu machen.
Mhm. Ja, und wo geht jetzt die Reise hin?
Das bestimmen die 300 Mitglieder mit ihren 300 einzelnen Meinungen. Und
was ist so dein Eindruck? Also ich meine, gibt es da irgendwie so einen Trend, was für Projekte da jetzt so andocken? Ist der Kahn fährt jetzt einfach weiter in die gleiche Richtung?
Also der Kahn fährt und wir sind immer auf der Suche oder immer gerne bereit, neue Projekte aufzunehmen. Und wir würden uns auch zum Beispiel über mobile oder bei Libraries aus dem mobilen Bereich freuen, zum Beispiel für Android oder für andere Produkte. Also da sind der Sache keine Grenzen gesetzt.
Mhm.
Wie gesagt, Apache ist da sehr, sehr offen.
Aber so richtige Applikationen, also Standalone-Applikationen gibt es bei euch gar nicht, ne?
Die gibt es eigentlich gar nicht, aber das hat auch nur historische Gründe, da eigentlich auch niemand damit ankam. Also von dem her hat sich schon so ein bisschen der Pfad von alleine dann gesetzt auf Dauer, aber wie gesagt.
Also du meinst, dass es jetzt im Wesentlichen sich alles um Enabling Technologies handelt und nicht so sehr um einfach einen Webshop oder sowas.
Ja. Genau, ja.
Mhm. Aber dem steht eigentlich nichts.
Steht eigentlich nichts im Wege. Mhm. Nur scheinbar sind die Interessenten oder die Entwickler solcher Tools anderen Organisationen mehr zugeneigt. Also es gibt ja noch einen ganzen Haufen anderer Organisationen, die auch nach dem Vorbild von Apache dann entstanden sind, wie zum Beispiel die Eclipse Foundation, die sich jetzt um ein Java-basiertes IDE-Entwicklungsumgebung eben kümmert.
Ja.
Und die ist natürlich nach dem Vorbild von Apache auch ein bisschen entstanden und haben sich danach auch gebildet. von dem her gibt es da auch keinen, ja.
Gibt es noch andere Beispiele von solchen Gruppen, die sich so in demselben enthalten?
Naja, Mozilla ist ähnlich. Es sind auch teilweise eine Überlappung der Leute, die sich da in Apache oder Mozilla oder auch in anderen großen Projekten eben aufhalten. Also wir haben teilweise Mitglieder, die in vielen Projekten dann...
da werden die Graubärte dann geschert.
Genau. Aber von dem her, ja.
Aha. Gut. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Du hast Konferenzen erwähnt. Was gibt's da? Wo trifft man sich? Was sind so die Bierpartys, die man besuchen kann,
wenn es um Apache geht? Gerade von der Apache Software Foundation selbstständig aus haben wir meistens zwei Konferenzen oder eine Konferenz pro Jahr. Mindestens einmal in den Staaten und dann meistens noch Europa oder Asien. Mhm. Das ist immer so eine fragliche Geschichte, wann was zustande kommt, wobei wir jetzt langsam anfangen, auch kleinere User-Events zu sponsern und auszuhelfen, also dass wir da nicht darauf angewiesen sind, dass die sich komplett alleine bilden und organisieren müssen. Die bekommen dann auch finanzielle Unterstützung oder ähnliches, wenn sie...
Ist denn so die Natur von User-Groups oder in welche Richtung?
Ja, genau, ja. Mhm.
Wie also heißen denn diese Konferenzen?
Die Konferenzen heißen ApacheCon, also relativ einfach.
Und worum geht es dann darüber?
Da geht es um eigentlich alle Projekte, die es so bei Apache gibt. Einerseits eben die administrativen Dinge von Apache und auch so ein Blick hinter die Vorhänge des Ganzen. Und auf der anderen Seite natürlich um die ganzen eigenen Projekte und dann die technischen Fragen drumherum. Also es sind hauptsächlich Entwicklerkonferenzen und...
Das heißt, da treffen sich im Prinzip diese ganzen... Projekte, stellen ihre Arbeit vor, wohin sie wollen, was sie gemacht haben.
Zum Beispiel, genau, und machen dann auch spezielle Tracks und Präsentationen über die Arbeit mit ihren Projekten. Also wie zum Beispiel, wie konfiguriere ich Apache als einfachstes Beispiel, bis hin zu, wie setze ich eben CouchDB als meine NoSQL-Datenbank ein.
Also in gewisser Hinsicht ist es dann auch für die Entwickler nochmal so ein zusätzliches Forum in so einer relativ, erfahrenen Community, genau. Kann man ja sagen, nicht wahr? Da sind sie wieder, die Graubärte, wo man dann sozusagen andocken kann. Und ich vermute mal, dass es dann eher schon noch so ein, noch mal so ein ganz starkes Argument dafür, auch jetzt sagen wir mal, überhaupt in so einer Community anzudocken. Also egal, ob es jetzt Apache oder Mozilla oder was auch immer ist, ja. Es passt sozusagen zu anderen Technologien, die da ohnehin schon sind. Und auch wenn das erstmal unmittelbar jetzt für die Entwicklung meines Projekts so konkret nicht notwendig ist, gibt's dann halt einfach da eine Community von Leuten, die denkt einfach auf dem gleichen Level, sag ich mal, ja. Also der hat einfach ein genauso weitgehendes Verständnis vom Web und so weiter und man redet da nicht sozusagen um heißen Brei rum.
Genau, ja. Also man kann eben zum Punkt kommen und ja, da treffen sich eben auch Gleichgesinnte, die dann ja an solchen Dingen arbeiten oder sich austauschen möchten, spezielle Synergien suchen oder auch teilweise die eben von Unternehmen dafür bezahlt werden, an Open-Source-Projekten mitzuarbeiten, weil es zum Beispiel in ihrem eigenen Produkt ein wichtiger Teil ist.
Mhm. Ist die ApacheCon also keine Anwenderkonferenz in dem Sinne?
Naja, Anwender im Sinne für unsere Software, was gleichzeitig natürlich wieder Entwickler sind. Also unsere Zielgruppe, unsere Anwender sind Entwickler und keine End-User in diesem Sinn. Ja.
Okay.
Ja. Deswegen sind ja auch die meisten Projekte haben so einen Library-Charakter, also eher dieser Bibliotheks- oder Sinn oder...
Und damit wäre der Anwender auch gleichzeitig ein Entwickler.
Müsstest du dann nicht auch mal aufschlagen mit deinen Apache-Friends irgendwie aus so einer Apache-Con?
Das passt eben nicht, weil wir dann eher weniger, wir sind dann eher der Endanwender.
Na, es geht ja mehr so um diesen...
Genau, also Kai ist eigentlich unsere Zielgruppe. Wir geben ja nur Source-Code in diesem Sinne raus und er verpackt das Ganze in ein schönes, verwendbares Produkt, was dann andere Leute auch einfach benutzen können. Wie zum Beispiel auch Linux-Distributionen, das einfach in ihre Paketmanager mit einbauen und somit kann es vom Administrator ganz einfach installiert werden. Als
ja gut, aber Beispiel. Der Gedanke, der mich gerade treibt, ist, er wagt sich ja jetzt im Prinzip mit diesem Apache-Friends so an die Front, die die Entwickler immer nicht mögen. Ne? So echte Benutzer, Leute, die Fragen stellen, auf die man gar nicht kommen würde und so weiter. Das ist ja eigentlich der Feind. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, also so absolut, Entwickler und so End-User, das ist irgendwie, es geht nicht zusammen. Bei Open Source, finde ich, hat es einfach nochmal eine ganz besonders brutale Dimension manchmal. Ja? Weil da ist auch einfach Verachtung im Spiel und es ist irgendwie, es geht gar nicht. Insofern finde ich das jetzt einfach sehr interessant. Ja, quasi jetzt, du sprichst hier so ein bisschen mehr für die Foundation, nicht wahr? So halt die Graybeard Foundation. Ich übertreibe das Beispiel jetzt, aber nicht wahr? So, und du wendest dich halt an andere Sachen. Ich kann mir halt jetzt vorstellen, dass das sozusagen auch mal eine interessante Melange wäre, dass man eben genau diesen Erfahrungshorizont, ne, Was treibt denn die Leute da draußen? Was ist denn sozusagen der Schlüssel für Massenadoption von Technologie eigentlich? Ja, das sind ja eigentlich so die interessanten Erfahrungen, die man eben genau diesen Projekten auch geben muss. Ja. Auch wenn die sich natürlich im Wesentlichen auf so einem Developer-Level machen, aber manchmal sind es ja einfach nur Banalitäten. Wie muss Dokumentation gestrickt sein? Wie muss Software daherkommen, damit sie eben sozusagen schon beim ersten Auspacken einen gleich glücklich macht und man nicht gegen so fünf total vermeidbare Wände fällt. Ja, du sagst schon, ich merke schon, du kennst das Problem. Ne? Und ich denke, das ist auch so eine Wechselwirkung, die einfach Developer-Communities generell zugutekommen können, um dann einfach mehr so den Blick in die Realität, so in die wahre Welt der Anwendung.
Naja, da die meisten Entwickler gerade bei Apache häufig auch selbst Anwender sind, haben sie natürlich schon auch im Sinn, solche Fallstricke irgendwie zu umgehen oder die auch gut zu dokumentieren. Und gerade die Dokumentation vom Webserver ist ja wirklich erstklassig in vielen Sprachen erhältlich. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir auch User-Listen, sprich wir bieten auch ein Forum bei Apache, wo sich User hinwenden können, wenn sie Fragen gestellt haben möchten oder Hilfe benötigen. Drumherum gibt es natürlich auch ein ganzes Ökosystem, die sich dafür bezahlen lassen, um verschiedene Fragen eben für gerade Unternehmen zu lösen und damit ihr Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, diese Wechselwirkung zwischen Anwender und Entwickler ist natürlich absolut wichtig, um rauszufinden, wohin muss es gehen oder was ist wichtig, wie ist die Adoption oder ja.
Ja, vielleicht musst du die Apache Friends mal auf die ApacheCon tragen.
Oh ja, ich brauche Zeit. Ich brauche viel mehr Zeit, als ich habe. Aber was auf alle Fälle stimmt, die Dokumentation für den Apache Webserver ist wirklich hervorragend. Das ist also für Open Source, gut, allgemein ist sie hervorragend und gerade für Open Source, für ein Open Source Projekt ist sie explizit hervorragend. Mhm. Also das ist wirklich perfekt, würde ich fast sagen. Also das ist ganz wunderbar. Aber ansonsten
würde ich sagen, halt immer noch zu technisch für die Designer oder die du vorher erwähnt hattest, die auch
ja, gerne aber das diese ist ja, Software. Es geht ja, beim Apache Webserver geht es ja schon ein bisschen in Richtung Endanwender, würde ich sagen. Also da geht es ja schon das, was wo dieser Konflikt da ist. Da haben wir schon einen wirklichen Endanwender. Aber wenn ich mir jetzt, ich habe wenig mit den anderen Produkten zu tun, aber wenn ich jetzt an ModPerl zum Beispiel denke oder auch Spam Assassin, da ist die Berührung zum Endanwender noch ein bisschen geringer. Also da wird es weniger Endanwender ähnliche Leute geben, die damit zu tun haben oder bei den anderen Produkten, die du beschrieben hast. Da sind denn, wenn es eine Library sind, ist der Endanwender auch gleichzeitig ein Entwickler.
Ja.
Und da gibt es natürlich dann auch andere Heranforderungen, andere Ansprüche an die Dokumentation oder an die Usability von Software.
Mhm. Ja, Jungs, haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen, was ihr so erwähnen wolltet, solltet, müsstet? Wofür ihr geschlagen werdet, wenn ihr jetzt nach Hause kommt.
Ganz grundsätzlich nochmal erwähnen kann, ist, wie gesagt, Community over Code zählt bei Apache. Also die Menschen sind wichtig. Die meisten der Mitglieder oder auch normale Contributor in Anführungszeichen sind über die Jahre hinweg wunderbarst gute Freunde geworden, gerade durch die Treffen auf solchen Konferenzen und ähnliches. Und ich kann nur jeden herzlich einladen, mal reinzuschnuppern. Die meisten Mailinglisten oder 90% der Mailinglisten sind öffentlich und können, ja, durchsucht werden, können beobachtet werden und wir freuen uns auf jeden, der mitmachen möchte. Ja.
Das gilt wahrscheinlich auch für dein Projekt, oder? Sucht ihr da noch Mitstreiter?
Wo wir auf alle Fälle Mitstreiter suchen, ist beim Support im Forum. Das ist eben sehr, sehr viel. Das ist viel Arbeit dazu machen. Die Software letztendlich zusammenzuschnüren ist auch viel Arbeit, aber relativ überschaubar.
Mhm.
Das heißt, da brauchen wir eigentlich keine Unterstützung weiter. Aber der Support, das ist das, was wirklich zeitintensiv ist und was na gut, das kann man sich auch vorstellen.
Das kann man sich sehr gut vorstellen.
Man kann nicht alles mit FAQs abhandeln, leider.
Gut, apache.org, apachefriends.org, das war's. Der Überblick über die Apache-Welt. Vielen Dank, Erik. Vielen Dank, Hoi.
Danke auch.
Oder
danke,
Oswald, ja. Je nachdem. das war's. Chaos Radio Express 148. Und ihr habt euch schon gedacht, hier geht's wieder bald weiter mit einer neuen Ausgabe bei Chaos Radio Express.
the land is strong on earth. They must be free. To live their own lives.
Chica, chica, chica.